Was ist die solidarische Ökonomie, wenn man das so sagen kann? Ich habe ja gestern gehört, dass das jetzt nicht so ein monolithisches Modell ist, wie zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie, sondern dass es ein bisschen ein breiteres Konzept ist, wo es verschiedene Ausprägungen gibt. Da kann ich mal fragen, was versteht man unter solidarischer Ökonomie und was sind die Ziele davon?
Solidarische Ökonomie ist eine Wirtschaftsweise, die Wirtschaft nicht als Konkurrenz, sondern als kooperativen Prozess zum Nutzen aller Beteiligten gestaltet. Entscheidend ist dabei die Wertbindung des wirtschaftlichen Handelns und die Gemeinwohlbindung. Wertbindung, was heißt das? Es geht hier um die politischen Werte der Menschenwürde, der Gleichberechtigung, der Partizipation und der Selbstbestimmung. Und die Kriterien der Gemeinwohlbindung, das sind die soziale und ökologische Nachhaltigkeit, aber auch eine Demokratisierung der Wirtschaft und eine Partnerschaft zwischen den Völkern. Es geht also um Zielbestimmungen, die typischerweise im ökonomischen Prozess nicht enthalten sind, aber in den ökonomischen Prozess hinein sollen.
Ja, ich habe ja schon die dankbare Aufgabe gehabt, im November einmal dein Buch zu besprechen, Kapitalismus und dann, erschienen im Ökom Verlag, und habe mich also schon ein bisschen schlau gemacht über die Ziele und habe gesehen, dass es mehrere Handlungsfelder gibt. Ein Feld ist zum Beispiel eine neue Finanzverfassung.
Wir haben ja heute eine Finanzverfassung, in der durch den Kredit jedes Unternehmen gezwungen ist, Zinsen und Kapitalrenditen abzuführen an den Kreditgeber oder an den Eigenkapitalgeber. Deshalb ist auch permanent ein Zufluss von neuem Fremd- oder Eigenkapital erforderlich. Und was darin diese Spirale von immer neuen Krediten und immer neuem Wachstum hervorruft, ist die Tatsache, dass der neue Zufluss von Fremd- oder Eigenkapital abhängt davon, wie viel Kapitaldienst geleistet werden kann oder wie viel Renditen ein Unternehmen ausschüttet. Da haben wir typischerweise positive Rückkopplungen, in denen Wachstum neues Wachstum schafft, aber Stagnation gleichbedeutend ist mit Niedergang. Deshalb steht dieser Wachstumszwang, der aus unserem heutigen Zins- und Kreditsystem resultiert, in diametralem Widerspruch zum Erfordernis der Nachhaltigkeit in einer Welt, die nicht endlos wachsen kann.
Und hat die solidarische Ökonomie jetzt Mittel und Wege gefunden, wie man diesen Wachstumszwang überwinden kann durch eine neue Behandlung des Zinses oder der Kapitalversorgung?
Wir fordern ein neues Finanzsystem, in dem Banken nur noch als Treuhänder eines öffentlich bereitgestellten Kapitals wirken, in denen kostengebundene Kreditgebühren den Zins ersetzen und die Rückführung der Finanzinstitutionen auf Gemeinwohlfunktionen stattfindet. Es geht also um eine Kreditierung ohne Zinsabschöpfung und Kapitalakkumulation bei privaten Geschäfts- oder Investmentbanken. Es gibt dann immer noch Banken, die diese Dienstleistung der Kreditallokation bereitstellen, aber sie nehmen Gebühren, Zinsgewinne, man könnte das auch dann nennen eine Seniorage für das öffentliche Kapital, die fließen dann der öffentlichen Hand und nicht mehr privaten Händen zu.
Also das Ziel ist eigentlich, dass das Zinsniveau so ziemlich gegen Null geht.
Oder
das, was die Firmen eben zahlen müssen.
Oder auf die Höhe der Inflationsrate maximal.
Ja, okay. Aber da würden natürlich normale Ökonomen sagen, dann fehlt ja der Anreiz zum Kapitalbilden und Sparen und der Anreiz, dass jemand überhaupt Geld in eine Firma investiert. Heißt das, man wird dann eben darauf verzichten, auf so Gelder von Privatpersonen und der Staat übernimmt die Kreditversorgung? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, zunächst mal gehen wir davon aus, dass wir auf absehbare Zeit ein gemischtes Wirtschaftsmodell haben werden, in dem solidarwirtschaftliche und konkurrenzwirtschaftliche Einheiten konkurrieren. Das heißt, die private Wirtschaft mit privatem Kredit wird es weitergeben. Aber es wird sozusagen an deren Seite eine Wirtschaft treten, die gemeinwohlorientiert, mit öffentlichem Kapital arbeitet und der Transformationspfad, an den wir denken, ist, dass diese privatkapitalistische Wirtschaft an Bedeutung verliert, nachteilig wird gegenüber einer gemeinwohlorientierten Wirtschaft, die privilegierten Zugang zu öffentlichem Kapital hat.
Das erinnert ja schon ein bisschen auch an das Konzept von Christian Felber. Und ich habe ja auch gesehen, in deinem Buch wird darauf hingewiesen, dass gewisse Ähnlichkeiten bestehen. Bei Christian Felber ist es diese demokratische Bank, die ja im Wesentlichen dann die Kreditvergabe macht nach unter Berücksichtigung von Gemeinwohlpunkten. Gibt es sowas, solche Gemeinwohlpunkte auch in der solidarischen Ökonomie?
Gut, wir reden jetzt nicht von einer Gemeinwohlbilanz, sorry, wie Felber, sondern von einer Nachhaltigkeitsbilanz. Das sind aber sehr ähnliche Konzepte, die wir mit Felber, wir sind da auch in engem Austausch auch diskutiert haben, wir haben gemeinsame Fachtagungen durchgeführt. Was das Interessante, sowohl beim Konzept der Gemeinwohlbilanz als auch der Nachhaltigkeitsbilanz ist, ist Folgendes. Die Kriterien, die wertgebundenen Kriterien des wirtschaftlichen Handels müssen nicht politisch vorgegeben werden, sondern sie gehen in das Handeln des Unternehmens selbst ein, das auf der Ebene seiner eigenen Bilanz nachweist, dass es sozialen, ökologischen Aufgabenstellungen gerecht wird. Und je mehr es dem gerecht wird, desto besser ist der Zugang zu Finanzmitteln, zu öffentlichem Kapital, zu öffentlichen Aufträgen. So gibt es einen inneren Antrieb im Unternehmen, gemeinwohlorientiert, statt nur renditeorientiert zu handeln.
Ah ja, dann habe ich einen sehr interessanten Begriff entdeckt, diese Neutralisierung des Kapitals. Und ich habe verstanden, dass also langfristiges Ziel ist, dass die Firmen immer unabhängiger werden von fremdem Kapital, von was von außen kommt, sondern sie sollen auf Dauer praktisch selber im Besitz des Kapitals sein, was sie brauchen.
Richtig,
ja. Kann das erreicht werden durch diese sogenannte Neutralisierung
des Kapitals? Ja, die Neutralisierung des Kapitals, die beruht ja auf folgenden Gedanken. Stellen Sie sich vor, jemand investiert in ein Unternehmen, ich sage jetzt mal 100.000 Euro. Das ist jetzt das Eigenkapital, das er eingebracht hat. Dieses Eigenkapital soll im Prinzip auch seinen Wert erhalten. Jetzt nehmen wir an, das Unternehmen wächst. Ist nach einer kurzen Zeit nicht 100.000 Euro, sondern 1 Million Euro wert. Jetzt ist es gewachsen aufgrund der Arbeit der Beschäftigten. Ja. Aufgrund von Leistungen, die die Öffentlichkeit in Form von Infrastruktur und Umfeld überhaupt bereitstellt. Aber der gesamte Unternehmenswert gehört nach heutiger Wirtschaftsverfassung dem, der die ursprünglichen 100.000 bereitgestellt hat.
Ja.
Nach dem neuen System wären 100.000 weiterhin der private Anteil, aber die 900.000 wären zum größeren Teil neutralisiert, würden dem Unternehmen selbst gehören, wären bilanziell ein Teil des Unternehmens, würden als sogenanntes neutrales Kapital bilanziert werden, nicht mehr als Eigenkapital und neutrales Kapital beansprucht keine Rendite, die aus dem Unternehmen abfließt.
Da höre ich praktisch schon die Einwände von einigen Eigentümern mit einem konventionellen Eigentumsbegriff, die eben meinen, der jährliche Zuwachs ihres Eigentums, 5% oder 10% wäre integraler Bestandteil des Eigentums. Und wenn man ihnen das wegnimmt, sodass man nach 10 Jahren immer nach wie vor nur 100.000 hätte, dann wäre man enteignet worden. Was kann man dem entgegnen?
Gut, wer Eigenkapital anbringt, kann an dem Zuwachs natürlich auch beteiligt werden. Mhm. Das kann eine Frage sein, die auch der Aufsichtsrat des Unternehmens unter Partizipation der Mitarbeiter, unter Partizipation auch der öffentlichen Hand entscheidet. Mhm. Es kann durchaus auch sinnvoll sein, einem Eigenkapitalgeber, ich will ihn nicht Investor nennen, jemandem, der Eigenkapital in sein eigenes Unternehmen anbringt, auch einen Anteil am Zuwachs zuzugestehen. Mhm. Heute gehört ihm der Zuwachs zu 100%.
Ja, und in Zukunft wird das besprochen.
Wird das aufgeteilt
nach
partizipativer
Entscheidung. Ich habe auch gesehen, es lag Drittelparität vor im Aufsichtsrat der zukünftigen Firmen, dass die Arbeitnehmer von der Kapitalseite und die öffentliche, die Region, jeweils Mitsprache hat.
Die reformierte AG ab etwa 1.000 Beschäftigten, drittelparitätisch besetzt der Aufsichtsrat. Ja. Das heißt, die öffentliche Hand nimmt ein Drittel der Sitze ein. Man hat übrigens mit drittelparitätischen Aufsichtsräten, wenn die öffentliche Hand beteiligt ist, bisher auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ja.
Das VW beispielsweise ist in Wirklichkeit drittelparitätisch im Aufsichtsrat besetzt. Das innovativste und erfolgreichste Unternehmen in Deutschland.
Und noch dazu auch arbeitnehmerfreundlich.
Und arbeitnehmerfreundlich.
Die haben zum Teil 4-Tage-Woche eingeführt und so weiter. Ja, ich glaube, wir müssen für heute zum Schluss kommen. Ich wünsche dem Projekt Solidarische Ökonomie allen Erfolg.
Vielen Dank für die schöne Veranstaltung hier in München auf der ATAG Winterschule mit vielen interessanten Diskussionen für das Interview. Danke.
Danke, Harald Bender.